möchte euch zuallererst zwei Sätze zu mir selber sagen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt. Mein Name ist Tanja Hauser, ich bin 59 Jahre alt. Ich habe meinen Mann mitgebracht, Thomas. Wir sind seit 39 Jahren verheiratet. Wir haben zwei Kinder und zwei Enkel. Mein Mann ist selbstständig, hat ein Geschäft für Autoteile und Zubehör, wo ich das Büro mache. Und ansonsten habe ich eine kleine Praxis. Dazu habe ich bei Ignis eine Seelsorgeschulung gemacht, die ich unter anderem heute hier kurz vorstellen möchte. Anschließend habe ich die Ausbildung zur christlichen Beraterin gemacht. Und dann, damit es auch in Deutschland seinen offiziellen guten Gang gehen darf, habe ich noch die Überprüfung zur Heilpraktikerin gemacht. Weil ich finde, es braucht christliche Heilpraktiker und nicht nur die, die das mit schamanischem und esoterischem Hintergrund machen. Und habe ich eine kleine Praxis, genau. So, und ich möchte euch jetzt den Kurs vorstellen und das Leitwort unserer Seelsorge-Kurse ist Epheser 4, Vers 15 und Vers 16. Da bräuchte ich die nächste Folie, bitte. Genau. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Dieser Epheserbrief wurde ja von Paulus geschrieben, solange er sogar im Gefängnis war. Und in diesem Brief geht es vor allem im vierten Kapitel ganz besonders um die Gemeinde, um das Miteinander. Und das Miteinander, da ist jeder Einzelne wichtig, weil wir bringen uns ja selber mit. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, ich mache heute Morgen so einen Werbeblock für den Seelsorgekurs und muss zuerst schon mal zugeben, das Wort Seelsorge als solches gibt es in der Bibel überhaupt gar nicht. Das ist so ein Wort, das wir kreiert haben. Aber das Kümmern umeinander, dass wir uns um das Wohlergehen der nächsten Person, der nächsten Seele kümmern, das gibt's schon und das bezeichnen wir als Seelsorge. Die Frage ist, was bewirkt denn Seelsorge? Wir alle sollen füreinander da sein, wenn wir uns brauchen. In der Seelsorge geht es um Auferbauung, dass wir wachsen und zwar so lange, bis wir geistlich vollendet sind, steht in diesem Viertelkapitel vom Epheserbrief. Darum immer mehr eins zu werden untereinander und natürlich mit Jesus. Wir sollen mündig werden, wir sollen erwachsen werden und wir sollen lernen, Täuschungsmanöver zu erkennen, dass wir dem Feind nicht auf den Leim gehen. Und da kann man in der Seelsorge helfen. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt denn das? Seelsorge, da bin ich zutiefst überzeugt, gelingt, wenn Jesus dabei im Zentrum ist. Das braucht's. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Wir sind miteinander verbunden, haben wir gelesen. Es geht also um Seelsorge im Angesicht Gottes. Allgemeine Seelsorge zeigt sich in der Nächstenliebe. Sie betrifft die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen und es geht um gegenseitige Unterstützung, aber niemals ohne Gott. Und Seelsorge, da geht es um Prozesse der Heilung und der Heiligung. Und idealerweise ist Seelsorge in eine Gemeinschaft eingebunden. Eine Gemeinschaft von Christen, von Kirche, von Gemeinde. Und jetzt schauen wir mal ganz konkret zu unserem Kurs. Genau. Und da bräuchte ich gleich die nächste Folie. Die Zielgruppe des Kurses sind alle, die wachsen wollen. Darf ich mal Hände sehen? Wer möchte wachsen? Ihr merkt, theoretisch könnte das für jeden passen. Es geht um Wachstum in unserem persönlichen Leben und im Glauben. Und wichtig ist uns dabei von Ignis, dass da biblische als auch psychologische Inhalte zur Hilfe genommen werden können. Die Zielgruppe sind alle, die ihre Identität, Kompetenz und Berufung als Christ in der Gemeinde und in der Gesellschaft stärken wollen. Alle, die in Gemeinden Menschen begleiten. Es menschelt ja bei uns allen und wir brauchen Unterstützung gegenseitig. Und der Kurs ist auch für alle, die ihre seelsorgerlichen Kompetenzen entweder erweitern möchten oder die vielleicht noch gar nicht wirklich Ahnung von Seelsorge haben, aber eine Berufung spüren und es lernen möchten. Und natürlich auch alle, die dann den sogenannten christlichen Berater machen möchten, weil da ist dieser Seelsorgekurs das erste Modul dazu. Und dieser Kurs ist für Einsteiger konzipiert. Also mit Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund können hier ohne spezielle Vorkenntnisse den Kurs belegen. Dann bräuchte ich bitte die nächste Folie. Bei dem Kurs ist es so, dass Basiswissen vermittelt wird. Erstens mal zu unserem eigenen Glauben und auch zur Begleitung von Menschen. Und in dem Kurs machen wir sowohl Gruppenarbeiten als auch Selbsterfahrungsübungen. Und eine solche Selbsterfahrungsübung habe ich nachher in die Predigt reingepackt, dass ihr da mal so ein bisschen reinschnuppern könnt. Also die Teilnehmer können ihre eigene persönliche Beziehung zu Gott vertiefen. Sie können seelsorgerliche Fähigkeiten erlernen oder erweitern und auch erproben. Das ist ein ganz praktischer Kurs. Und sie bekommen überhaupt Einblick in die Seelsorge und Beratung mit christlichem Hintergrund. Und der Kurs ist so ausgelegt, dass er nebenberuflich zu bewältigen ist. Dann bräuchte ich bitte die nächste Folie. Insgesamt hat der Kurs 8 Wochenenden. Und für jedes dieses Kurswochenendes gibt es ein eigenes Thema. Ich will euch diese Themen eigentlich nur kurz anreißen. Im ersten Wochenende geht es um Seelsorgebeziehung und Seelsorgegespräch. Da geht es also um Ziele und Perspektive von Seelsorge. Und Ignis hat ein ganz tolles Phasenmodell entwickelt. Das werden wir an diesem ersten Wochenende praktisch einüben. Am zweiten Wochenende geht es um verletzende Erfahrungen. Und da merkt ihr schon vom Titel, wir alle haben schon mal verletzende Erfahrungen gemacht. Also das sind Lebenserfahrungen, die Schmerz bei uns auslösen können und wir lernen so ein Stück weit Bewältigung oder Hilfe, wie man anderen bei der Bewältigung helfen kann. Im dritten Wochenende Gebet, Kommunikation und Fragetechniken, die ganzen Kommunikationsmodelle, das ist jetzt vielleicht nichts so Neues, aber was Gebet anbetrifft, schauen wir auf die Gebetsbiografie. Das heißt, was haben wir denn mit unseren Gebeten schon erlebt? Wann habe ich um was gebetet und habe es sofort bekommen und es hat mich beflügelt, neu zu beten? Oder ich habe um was gebetet und ich musste warten und warten und warten. Solche Dinge werden an diesem Wochenende besprochen. Das vierte Thema ist Sucht- und Verhaltensmodifikation. Da geht es um die Begleitung von suchtkranken Menschen. Und ich möchte betonen, hier geht es nicht um Therapie, sondern hier geht es wirklich um seelsorgerliche Unterstützung. Das fünfte Wochenende, da geht es um schwierige und oder psychisch erkrankte Menschen in der Seelsorge. Da lernt man so ein bisschen das Grundwissen von psychischen Erkrankungen und wie man denn dann damit umgehen kann. Und die Leute, wie gesagt, nicht selber therapiert, weil bei psychischen Erkrankungen ist eine Therapie nötig, sondern da geht es darum, wie kann ich Hilfestellung sein, die Leute dahin zu vermitteln, wo ihnen geholfen wird. Auch das ist ja schon ein ganz wertvoller Punkt und Hilfe. Das siebte Wochenende ist ein ganz tolles, da geht es um unsere Ressourcen. Da geht es darum, Ressourcen zu entdecken, auch neue, die wir längst haben und irgendwie gar nicht richtig beachtet haben. Da geht es aber auch um Leistungsorientierung, weil manchmal kennen wir unsere Ressourcen und wir kommen in so ein frommes Hamsterrad und wollen das einsetzen und einsetzen und merken gar nicht, wie wir ermüden. Also so eine gesunde Balance zu halten. Und es geht auch um die Gefahren des Helfersyndroms. Helfen ist klasse. Aber auch Jesus hat die Aufgaben von seinem Vater angenommen. Wie hat er gesagt? Ich tue, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Nicht alles, was ich vor Augen habe. Und das zu lernen, das ist eine Herausforderung. Und das achte Wochenende geht dann um Identität und Berufung. Das ist auch was ganz Tolles, zu sehen, wie sich die eigene Identität entwickelt oder das der Ratsuchenden, denen zu helfen, das zu entdecken. Und es geht um Berufung und Lebensziel als Orientierungshilfe in schwierigen Zeiten. Die Rolle von Gaben in der eigenen Biografie, das Reden Gottes für andere Menschen und so weiter. Also ihr seht, ganz interessante Themen. Dann brauche ich die nächste Folie bitte. Die Frage, wer unterrichtet denn? Also Ignis hat Dozenten, die kommen aus Arbeitsfeldern der Psychologie, der Psychotherapie, der Medizin und der Pädagogik. Das heißt, da werden dann angestellte Dozenten der Ignis-Akademie kommen zum Dozieren und auch erfahrene Honorarmitarbeiter, die das im Auftrag von Ignis machen. Die Frage, wie sieht denn so ein Wochenende aus? Brauche ich die nächste Folie bitte. So ein Schulungswochenende beginnt freitags 16.30 Uhr und geht bis 21.30 Uhr und samstagmorgens von 9 bis in den späten Nachmittag oder frühen Abend bis 18.30 Uhr. Und das wird dann so sein, also dass da immer so Lehreinheiten sind, dann kommen Gruppenarbeiten, Selbsterfahrungsübungen und die sogenannten Dreiergruppen. Das heißt, so in Gruppen von 3 üben wir das ein, was wir gehört haben, was wir gelernt haben an dem jeweiligen Wochenende. Weil nichts ist so effektiv im Lernen, wie wenn ich das praktisch einsetzen kann. Kommen wir zum Veranstaltungsort. Brauche ich wieder die nächste Folie? Genau. Das ist ganz in der Nähe, da braucht ihr gar nicht weit fahren. Das ist im Gemeindehaus in Meidelstetten. Eigentlich ein größerer Katzensprung von hier. Ja, also ihr hättet tatsächlich die Chance, Ignis ganz in der Nähe zu genießen. So, und jetzt ist ja leider so, dass es alles irgendwas kostet. Brauche ich jetzt die nächste Folie. Und die Kosten belaufen sich pro Wochenende auf 110 Euro. Das hört sich fürs Erste schon ganz ordentlich an. Ich muss aber sagen, pro Wochenende sind es 15 Unterrichtsstunden. Das heißt, die Stunde sind wir nicht mal bei 10 Euro, das ist nicht mal der Mindestlohn. Das Ganze ist ohne Unterkunft und Verpflegung, aber Unterkunft braucht ihr gar nicht, weil es ist ja in der Nähe. Und Verpflegung kann jeder von zu Hause mitbringen. Wer dann trotzdem vielleicht, ich weiß nicht, ob es in Meidelstetten eine Pizzeria gibt, keine Ahnung, aber wenn jemand trotzdem in der Mittagspause in die Pizzeria will, das darf er ja. Die Kursgebühr, die wird nicht auf einmal erhoben, sondern die wird immer dann in dem jeweiligen Monat erhoben, wo das Wochenende stattfindet. Und die gute Nachricht für uns Schwaben, es gibt natürlich auch Rabatte. Nämlich den Frühbucherrabatt, der gilt bis 21.05. Da gibt es 10% für Ehepaare. Wenn beide teilnehmen, ist es sonst ja recht teuer, da gibt es auch nochmal 10% Rabatt. Wenn jemand es auf dem Herzen hat, daran teilzunehmen und sich das nicht leisten kann, dann möchte ich tatsächlich bitten, dass er auf mich zukommt oder dass er mit Ignis Kontakt aufnimmt, denn am Geld sollte es nicht scheitern. Ich denke, da gibt es bestimmt das eine oder andere, wo man da noch entgegenkommen könnte zu einem Ausnahmefall. Eventuell gibt es sogar die Förderung durch die Bildungsprämie. Aber das ist also schwierig, das so allgemein zu sagen. Da müsste man sich tatsächlich erkundigen. Also der Kurs ist nur zusammenhängend buchbar. Es gibt ja Seelsorgeschulungen, da kann ich mal ein einzelnes Modul belegen und dann wieder aufhören. Das macht Ignis nicht. Ignis macht so eine ganze Gruppe von diesen 8 Wochenenden. Allerdings, wenn ich merke, dass das nichts für mich ist, kann ich die ersten 3 Monate problemlos wieder aussteigen. Und wenn man mal an einem Wochenende verhindert ist, ist es auch kein größeres Problem, weil das kann man in jedem x-beliebigen anderen Seelsorgekurs das Wochenende nachholen. So, da bräuchte ich die nächste Folie. Zusammenfassend, es sind 8 Kurswochenenden, immer von Freitag 16:30 bis Samstag 18:30. Der Kurs beginnt im September und geht bis April. Insgesamt sind es 140 Unterrichtsstunden und es gibt eine schöne Teilnahmebestätigung zum Abschluss. Und wenn ich jetzt so einen Kurs besucht habe, was habe ich denn dann für Perspektiven? Bräuchte ich wieder die nächste Folie? In diesem 8-monatigen Kurs, in dem wir viel erlebt und gelernt haben, danach geht es mit Begeisterung, Schwung, Leidenschaft, was auch immer wir da an Gutem aus dem Kurs für uns mitnehmen, entweder zurück in unser Umfeld, unsere Familie, unsere Gemeinde und wir wenden das an, was wir gelernt haben. Und manch einer möchte den nächsten Schritt machen zur Ausbildung zum christlichen Berater. Das geht dann von da auch. So, dann bräuchte ich nochmal die nächste Folie. Wenn ihr jetzt erkannt habt, dass das für euch der richtige Kurs ist, dann dürft ihr euch, ich habe auf jeden zweiten Stuhl einen Flyer gelegt, dann dürft ihr euch entweder mit dem Anmeldeteil von dem Formular oder über die Ignis Homepage anmelden und ihr habt natürlich jetzt auch noch den Flyer. Wenn ihr fast sicher seid, also denkt, das könnte vielleicht passen, ich weiß noch nicht so genau, könntet ihr euch, ihr könnt jederzeit wieder ausprobieren. Soll ich das Mikro nehmen? Aber die Batterie war ganz frisch. Bei finanziellen Problemen könnt ihr, wie gesagt, nach Ermäßigung anfragen. Und wenn ihr denkt, naja, das hat sich jetzt interessant angehört, aber ich weiß echt nicht, ob das was für mich ist, dann bitte ich euch, geht ins Gebet und fragt Jesus. Wenn er sagt, das ist was für euch, dann passt's. Und wenn es jetzt noch nicht dran ist, habt ihr jetzt einfach 10 Minuten was über Ignis gehört und es würde mich freuen, wenn wir sie dann vielleicht in einem anderen Kurs irgendwann mal begrüßen dürften. Also ich will nicht drängen, es liegt mir ferne. Ich denke, die, die in dem Kurs sind, das sollten wirklich die sein, die sich von Jesus dazu berufen fühlen und diesen Drang verspüren. Habt ihr noch Fragen dazu? Also falls später noch Fragen auftauchen, dürft ihr gerne noch auf mich zukommen oder bei der Ignis Akademie. Wäre der Andreas Feldrapp dafür zuständig. Genau. So, dann würde ich jetzt zur Predigt kommen wollen. Bräuchte ich die andere PowerPoint? Genau. Ich habe uns für heute Morgen ein Wort aus dem Jakobusbrief mitgebracht. Mal gleich schalten. Genau. Jakobus 1, Abvers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Das Wort hat mich schon beschäftigt. Es geht um Täter des Wortes und um Hörer des Wortes. Und da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Und ohne jemand was Schlechtes nachsagen zu wollen hier, ich gehe mal von mir selber aus, glaube ich, dass wir häufig nicht Täter des Wortes sind. Gar nicht, weil wir es nicht wollen, sondern wir hören ein Wort in der Predigt und es rutscht uns wieder weg. Wir vergessen es. Oder wir hören ein Wort in der Predigt und wir versuchen es zu tun. Aber dann werde ich leider kein Täter des Wortes, sondern ich werde vielleicht, ich möchte es mal ein bisschen anders formulieren, ich werde ein Täter gemäß des Wortes. In Täter des Wortes, da steckt mehr drin in der Bezeichnung. In Täter des Wortes, nimmt mal das Wort Täter. Der Täter im negativen Sinn des Wortes. Ich möchte es mal vielleicht an einem Bankraub erklären. Ich kann jetzt nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt. Ich glaube auch ganz gut so. Aber jemand, der eine Bank ausrauben will, der sucht sich die Bank aus und der erkundschaftet genau aus, was es da für Sicherheitsvorkehrungen gibt. Und dann macht er sich einen Plan und dann geht er den Plan immer und immer wieder in Gedanken durch. Er überlegt, was es für Risiken gibt. Er überlegt, ob er Unterstützung braucht. Und jede einzelne Facette wird hier durchgedacht. Und dann irgendwann wird es tatsächlich gemacht. So, und wenn ich jetzt diese Bedeutung von Täter in diese Bibelstelle anwende, dann ist ein Täter des Wortes jemand, der das Wort in der Predigt gehört hat oder in der Bibel gelesen hat, der es selber laut ausspricht, der darüber nachdenkt, was es bedeutet, der darüber nachdenkt, was es auch nicht bedeutet, der vielleicht einen Chorus mit dem Inhalt dieses Bibelwortes singt oder ein schönes Lied aus dem Gesangbuch. Oder, das fiel heute Morgen schon, der das Ganze tanzt, der dazu klatscht, der Freude dabei hat, einfach das immer und immer wieder bewegt auf unterschiedliche Art und Weise. Ich kann Gott bitten, dass er mir ein Bild schenkt zu diesem Wort, dass es mir zugänglicher wird. Ich kann dieses Bild dann auch selber malen. Auch dann habe ich nochmal einen neuen Zugang zu diesem Wort. Und wenn ich das oft genug mache und intensiv genug mache, ist es wie eine geistliche Pflanze, die dann wächst und Frucht bringt. Und jetzt komme ich zu dem Unterschied von vorhin. Wenn ich was höre und ich versuche es zu tun, da ist so viel von mir dabei. Aber wenn ich tatsächlich ein Täter des Wortes bin und es Gott in mir reifen lässt, dann bringt es Frucht. Und Frucht geschieht von alleine. Oder habt ihr schon einen Apfelbaum gesehen, der sich anstrengt, bis ein Apfel dran hängt? Frucht geschieht von alleine, wenn der Rahmen stimmt. Das heißt, es geht darum, dass wir uns mit einzelnen Versen, die uns angesprochen haben, mit biblischen Wahrheiten, vielleicht auch aus dem Lied von heute Morgen, dass wir uns damit befassen, dass wir vielleicht über die Konkordanz schauen, was gibt es denn für ähnliche Bibelstellen? Dass das wirklich, dass Gott es in uns wirken kann. Und ich habe euch ja vorhin versprochen, dass ich Selbsterfahrungsübung mit euch mache. Und ich möchte euch einladen, das wäre jetzt die nächste Folie, da ist nicht wirklich viel drauf, genau. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch darauf einlasst, euch das, was ich euch anleite, in Gedanken vorzustellen. Ist nichts Dramatisches, einfach nur, dass ihr euch darauf einlasst. Es macht Sinn, die Augen zu schließen, weil wir da nicht so viel umherschauen. Stellt euch mal vor, ihr steht vor dem Thronsaal Gottes. Ein riesengroßes Portal mit einer zweiflügligen Tür wird für euch geöffnet. und ihr werdet hereingebeten und ihr seht Gott, den Vater, auf dem Thron sitzen. Und Gott, der Vater, spricht zu dir und er sagt zu dir: Mein liebes Kind, ich freue mich so sehr an dir. Dein Handeln war immer von Liebe bestimmt. Du hast deine eigenen Wege immer zurückgestellt und mich nach meinen Wegen für dich gefragt. Und wann immer ich dir einen meiner Wege geoffenbart habe, bist du ihn treu gegangen und niemals davon abgewichen. Du hast nie irgendwelchen Götzen gedient oder meinen Namen missbraucht. Du hast nicht mal Schimpfworte benutzt. Du warst in deiner Ehe immer treu. Du hast deine Eltern geachtet und geehrt. Du hast niemals falsche Dinge behauptet über andere, sondern immer nur die Wahrheit gesprochen, auch wenn es für dich manchmal herausfordernd war. Du hast auch niemals gestohlen oder auch nur begehrliche Gedanken über das Eigentum anderer gehabt. Du warst liebevoll und fürsorglich. Du hast andere gesehen. Du hast gesehen, was andere brauchen, warst immer hilfsbereit. Dein Leben war voller vollkommener Liebe. Komm her zu mir, du gesegnetes Kind. Und vielleicht bist du noch überrascht über das totale Lob vom Vater. Da hörst du auch schon, wie der Vater mit Jesus spricht. Und er sagt zu Jesus: Wenn du unter Druck kamst, hast du die Wahrheit schon mal frisiert. Und wenn ich dir meine Wege geoffenbart habe, hast du auch mal einen Schlenker gemacht. Manchmal hattest du sogar Götzen, denen du viel von deiner Zeit und deinem Geld geopfert hast. Immer wieder hat auch Wut deine bedingungslose Liebe klein gehalten oder sogar erstickt. Manchmal hast du gar nicht so nett über deine Mitmenschen gesprochen oder auch etwas übertrieben, dass die Geschichte einfach toller klang. Manchmal hast du mich als Geber aller Gaben einfach galant versucht zu übersehen, hast dich gebrüstet mit dem, was du erreicht hast. Und je länger du zuhörst, was Gott zu Jesus sagt, wird dir immer heißer. Du willst widersprechen und willst es richtigstellen und du erhebst deine Stimme und sagst: Vater, hier gab's eine Verwechslung. Dieses vollkommene Leben, das du mir, bei mir so gelobt hast, das gehört Jesus. Und das andere, was du Jesus vorgehalten hast, das ist leider mein Leben. Und der Vater schaut dich liebevoll an und sagt: Nein, mein Kind, es ist keine Verwechslung, denn in meinem Wort steht in 2. Korinther 5, 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich habe Jesus zur Sünde gemacht, dass du vor mir bestehen kannst und die Gerechtigkeit von Jesus bekommst. Dadurch bist du rein und heilig. Das ist der Tausch am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Vor allem bei diesem überschwänglichen Lob am Anfang. Und dann der Tadel, den Jesus bekommen hat. Je nachdem, wie du reagierst hast, kannst du selber erkennen, wie viel von der geistlichen Wahrheit vom Tausch am Kreuz bereits tatsächlich in dir lebt und aufgegangen ist. So eine ganz einfache Übung fördert zu Tage, wo es bei uns klemmen könnte. Und wenn es dir dabei tatsächlich bei dem ersten Teil unwohl war, dann vermute ich einfach mal, dass du im Kopf um diese Bibelstelle vom Tausch am Kreuz natürlich weißt, aber dass sie noch nicht ins Herz gefallen ist. Die Bibel macht nämlich eine Unterscheidung zwischen Kopfglaube und Herzglaube. Und das, was wir im Kopf glauben, das muss immer konkurrieren mit allen Dingen, die wir sonst erleben. Und das ist so immer ein Kampf im Kopf. Aber was wir im Herz glauben, das ist verankert und das bringt Frucht. Jetzt die Frage, hast du diese biblische Wahrheit vom Tausch am Kreuz in dir verankert? Hast du sie verstoffwechselt? Und ich möchte nochmal wiederholen, was ein Täter des Wortes ausmacht. Der hört das Wort, er spricht es aus, er denkt darüber nach, er verinnerlicht es und meditiert darüber. Er malt es sich in Gedanken aus oder malt es zu. Er proklamiert es, er singt es, er tanzt es, er klappt es und er kann den Vater auch um eine Offenbarung bitten. All das und noch mehr. Das Wort durchdringt uns dann und bringt Frucht. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute Morgen einladen, gemeinsam neu über den Tausch am Kreuz nachzudenken, was der alles beinhaltet. Jesus trat ja dabei an unsere Stelle und wir dürfen an seine Stelle treten. Das macht diesen Tausch am Kreuz ja aus. Lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Zweiter Korinther 5, 21. Genau. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus wurde an unserer Stelle zur personifizierten Sünde, weil wir an seiner Stelle zur personifizierten Gerechtigkeit wurden. Das ist schon eine steile Vorlage. Wir als die Gerechtigkeit. Aus uns selber würde das nie klappen. Aber durch Jesus haben wir das. Und Jesus trug ja nicht nur deine Sünde, er trug auch meine. Er trug die Sünden von unserem Nachbarn, von unseren Bekannten, von unseren Verwandten, von allen in Baden-Württemberg, von der Welt, von Europa, von überhaupt. Von allen trug Jesus die Sünde. Auch die meiner Eltern und Großeltern, also auch Generationen zurück und auch das noch in die Zukunft. Was mag das für eine furchtbare Sündenlast gewesen sein, die Jesus da getragen hat und die hat er für uns getragen und uns dafür seine Gerechtigkeit geschenkt. Ich kann leider auf die einzelnen Bibelstellen nicht so lange eingehen, wie ich möchte, weil sonst komme ich mit dem Tausch nachher nicht zurecht. Ich bräuchte jetzt die nächste Folie mit Hebräer 2, Vers 9. Da heißt es, eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für uns eine kurze Zeit geringer war als Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Das heißt, Jesus starb unseren Tod, damit wir leben. Er starb an unserer Stadt. Deshalb und nur deshalb haben wir das Leben. In Johannes 10, Vers 10 heißt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Also nicht so ein bisschen, sondern volle Genüge. Wenn Gott was schenkt, dann schenkt er uns es in einem vollen, gerüttelt, geschüttelt und überfließenden Maß. Habt ihr schon mal gemahlenen Kaffee in ein Gefäß umgefüllt? Wenn ihr einen Pfund Kaffee kauft und ihr wollt das in eine Pfunddose tun, dann müsst ihr das Kaffeemehl schütteln, damit es zusammengeht, damit mehr reinpasst. Die Bibelstelle erinnert mich immer dran. Dieses Schütteln, Gott füllt jede noch so kleine Ecke aus, ein volles, gerüttelt, geschüttelt und überfließendes Maß. Und jetzt schenkt Jesus uns das Leben und nicht nur irgendein Leben. Ihr kennt die Einzeller, ist auch Leben. Oder Pflanzen, Wenn eine Pflanze nicht gegossen wird, stirbt die den Heldentod. Ja? Also Pflanzen haben auch Leben. Tiere haben Leben. Und wir Menschen haben auch Leben. Aber das Leben, das Jesus uns schenkt, hat nochmal eine andere Qualität. Das Leben, das wir hier ohne Jesus haben, ist das griechische Bios. Das heißt Leben hier auf der Erde. Und was Jesus uns schenkt, ist das griechische Zoe. Das ist göttliches Leben, ewiges Leben. Das ist eine ganz andere Qualität, die wir von ihm bekommen. Und durch den Tausch am Kreuz bekommen wir nicht nochmal ein irdisches Leben. Das ist mir ganz wichtig. Sondern wir bekommen Zoe, wir bekommen ewiges Leben. Also Jesus starb unseren Tod, damit wir das Leben haben. Der nächste Punkt ist, Jesus wurde durch den Tod vom Vater getrennt, damit wir mit dem Vater Gemeinschaft haben können. Matthäus 27, Vers 46. Jesus sagte am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste diese Gottesferne erleben, damit wir die Nähe Gottes erleben können. Mit dieser Sündenlast war er vom Vater getrennt. Eigentlich wären ja wir durch die Sünde von Gott getrennt. Aber durch diesen Tausch dürfen wir in die Nähe Gottes. Wisst ihr, wie es im Alten Testament war, in der Stiftshütte oder im Tempel? Für den normalen Israeliten, der kam nie, nie, nie in die Nähe des Allerheiligsten. Das durfte nur der Hohepriester und das nur ein einziges Mal im Jahr und das auch nur, wenn ein ganz aufwendiges Opfer gebracht wurde. Und wir? Durch den Tod Jesu ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Wir dürfen immer zu Gott in seine Nähe, in Gemeinschaft mit ihm haben. Also die Qualität, das ist nicht nur, der ist ein bisschen da, sondern das hat eine ganz tiefe Qualität, was Jesus uns da geschenkt hat. Im 1. Korinther 6, Vers 17 lesen wir, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Das ist uns nur durch und in Jesus möglich. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen und ihm die Herrschaft einräumen, dann haben wir diesen Tausch am Kreuz. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Jesus trug unsere Scham, damit wir mit seiner Herrlichkeit und Würde gekrönt werden. Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, dass wir hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Mit dem Kreuz war Scham und Schande verbunden. Damals wusste das jeder. Heute hat man ein Kreuz als Schmuckstück um den Hals oder als Ohrringe. Ist schon ganz anders. Und ich habe nichts dagegen, wenn jemand dieses Kreuz mit dem richtigen Bewusstsein als Schmuck trägt. Da habe ich kein Problem damit. Aber das richtige Bewusstsein dazu ist wichtig. Am Kreuz, die Menschen wurden geschlagen, die wurden gegeißelt, die wurden gemartert auf die übelste Art und Weise. Dann wurden sie nackt ausgezogen und ans Kreuz gehängt. Für jeden zum Angaffen. Es war sehr schambehaftet. Gibt es Scham oder Schande in deinem Leben? Ich möchte dir einfach sagen, freu dich, denn Jesus hat es für dich getragen. Er krönt dich mit seiner Herrlichkeit. Und die Schande ist nicht zugedeckt, sondern die ist weg. Sollen wir tauschen? Ah, okay. Okay. Also Jesus hat deine und meine Schande auf sich genommen, damit wir diese Herrlichkeit von ihm haben. Dass wir uns eben nicht mehr schämen müssen. Der nächste Punkt, Jesus wurde zum Fluch, damit wir zum Segen werden. Galater 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Hier steht losgekauft. Jesus hat dafür bezahlt. Und zwar nicht mit Gold und Silber, weil dann hätte der Feind eine größere Summe dagegen setzen können. Er hat mit was Unbezahlbarem uns losgekauft. Mit seinem Blut. Und da kann der Feind nichts machen. Da ist der Feind schachmatt. Jesus nahm den Fluch mit sich, und zwar den Fluch, der eigentlich dir und mir galt, und hat ihn verwandelt in den Segen Abrahams. 1. Mose 12, Vers 2 und 3. Ich will dich zum großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist ein mehrfacher Segen. Das ist auch so was Gigantisches wie die anderen Sachen, die wir schon angeschaut haben. Der erste Teil ist, Gott will dich segnen. Und der zweite Teil ist, du selbst sollst ein Segen sein für deine Umgebung. Und dann heißt es ja noch, und verfluchen, die dich verfluchen. Das heißt, wir haben einen ganz besonderen Schutz von Gott bekommen. Ich habe in der Seelsorge immer wieder die Anfrage, ach, ich glaube, ich bin verflucht worden von jemand. Ja, ich weiß nicht, kennst du das auch in Seelsorgegesprächen, dass da Ängste auftauchen? Und es mag schon sein, dass da jemand einen Fluch ausgesprochen hat, nur tangiert es uns gar nicht. Das ist der springende Punkt. Sprüche 26, Vers 2, da heißt es, wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Ist das nicht eine tolle Sache, wie Gott es gemacht hat? Sonst müssten wir ja ständig irgendwo aufpassen, da bin ich verflucht worden, da muss ich was dagegen setzen. Da brauche ich nicht mal was zu machen. Solange mein Leben mit Jesus in Ordnung ist, bin ich in ihm perfekt geschützt. Der nächste Teil vom Tausch am Kreuz. Jesus wurde geschlagen, damit wir heil werden. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missentaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hat Jesaja schon ausgesprochen. Hier haben wir natürlich, Entschuldigung, manchmal mit unserer Gebetsbiografie ein Problem, weil wir beten manchmal für Kranke und gefühlt tut sich nichts. Und wenn jetzt hier steht, durch seine Wunden sind wir geheilt, kriegen wir einen Knick ins Gehirn. Das fügen wir nicht zusammen. Aber jetzt bin ich ja, wenn ich sage im Gehirn, bin ich beim Kopf glauben. Wenn ich weiß, dass Jesus die Krankheit getragen hat und diese Rechnung völlig von ihm bezahlt wurde, dann kann mir das ins Herz rutschen. Und dann kann ich vielleicht bei der einzelnen Krankheit von jemandem sagen, ich will gar nicht so theoretisch werden, ich möchte euch ein praktisches Beispiel sagen. Ich hatte eine Frau, die mir erzählt hatte, sie hat Gott gewaltig erlebt. Und die Frau war zu dem Zeitpunkt seit 3 Monaten Witwe. Sie hat gebetet, dass ihr Mann gesund wird. Und Gott hat ihn heimgeholt. Und ich habe sie gefragt, und wie geht's dir damit? Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, mein Mann, er war schon gläubig, aber er hatte keine so tiefe Beziehung zu Jesus. Und die letzten Wochen, wo er krank war, hat Gott seinen inneren Menschen geheilt. Zwischen ihm und Gott war alles in Ordnung. Und ich bin dankbar, dass ich weiß, dass er jetzt bei Jesus ist. Auch wenn wir uns manchmal hier irdische Heilung wünschen, Gott geht manchmal andere Wege. Ich will hier nichts schönreden, aber ich würde nie behaupten, dass die Bibel nicht stimmt. Das würde ich nicht übers Herz kriegen. Wenn das mit meinen Erfahrungen nicht zusammenpasst, dann liegt es an meinen Erfahrungen, denn Gottes Wort ist wahr. Ja? Und nur deshalb beten wir ja auch immer wieder für Kranke, weil Gottes Wort wahr ist. Und das, was Jesaja da vorausgesagt hat, das war ja dann auch genau so. Jesus wurde geschlagen auf die übelste Art und Weise, damit wir heil werden. Und nochmal die nächste, genau, ist der gleiche Vers, aber hier geht es darum, dass er die Schmerzen auf sich genommen hat, auf dass wir Frieden haben. Vielleicht fragt ihr euch, warum denn Schmerzen und Frieden so für mich zusammengehören. Das kann ich euch sagen. Wenn ich einen Frieden beschreibe, dann würde ich sagen, Ruhe, Gelassenheit, Entspannung, lauter solche Worte. Wenn ich Schmerzen beschreibe, ist weder Ruhe noch Gelassenheit noch Entspannung. Aus genau dem Grund habe ich diese 2 gegeneinander gestellt. Starke Schmerzen bringen uns unter Druck und Anspannung. Aber Jesus hat die Schmerzen getragen. Er nahm diese Schmerzen auf sich und hat uns seinen Frieden geschenkt. Und ich habe es schon immer wieder mal erlebt, dass ein Kranker tatsächlich, trotzdem, dass es ihm nicht gut ging, einen ganz tiefen Frieden mit Jesus hatte. Einfach durch diesen Tausch am Kreuz. Und auf der nächsten Folie ist wieder der gleiche Bibelvers. Da geht es darum, Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben wurde. Die Sünde musste geahndet werden. Gott konnte keine Generalamnestie erlassen. Danke. Ja, die Sünde musste, da musste was passieren. Da war eine Rechnung offen. Und Jesus hat diese Rechnung bezahlt. Die Strafe lag auf ihm. Deshalb ist uns vergeben. Ein zweites Mal muss die gleiche Rechnung nicht bezahlt werden. Und im Alten Testament war es ja so, da wurde zur Sühnung ein Tier getötet bei den Brandopfern. Und da lesen wir, dass die Sünde zugedeckt war. Im Neuen Testament mit Jesus ist die Sünde nicht zugedeckt, die ist weg. Merkt ihr, was da für was Geniales dahinter steckt? Wie viel mehr wir durch den Tausch am Kreuz haben? Gehen wir zum nächsten Punkt, Römer 6, Vers 6 und 7. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass auch wir mit ihm leben. Das heißt, in Jesus wurde unser alter Mensch mitgekreuzigt, damit unser neuer Mensch der Sünde nicht mehr dienen muss. Da war, ohne Jesus ist da ein Automatismus, da rutscht man von einer Sünde in die andere. Eine Sünde zieht eine weitere Sünde nach sich. Sehen wir beim David, als der Ehebruch beging mit Bathseba, war das nächste ein Mord. Eine Sünde zieht eine andere nach sich. Und aus diesem Zwang hat Jesus uns im Tausch am Kreuz befreit. Der alte Mensch, der ohne Gott lebt, und der neue Mensch, das ist der wiedergeborene Mensch, oder genauer gesagt, der Mensch mit dem wiedergeborenen Geist. Es wird ja nur der Geist wiedergeboren. Der Mensch besteht aus Leib, aus Seele und aus Geist. Und beim ersten Sündenfall damals hat Gott gesagt, wenn ihr sündigt, werdet ihr sterbend sterben. Ganz komische Formulierung. Aber Adam und Eva sind nicht sofort gestorben. Die waren ja noch am Leben, aber ihr Geist ist sofort gestorben. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, mit Gott zu kommunizieren auf normalem Weg. Und sterbend sterben, das heißt, es geht um zwei verschiedene Sterbeprozesse. Mit der Sünde wurde der Verfall des Körpers, der Sterbeprozess, eingeläutet. Und bei der Wiedergeburt wird unser Geist wiedergeboren. Deshalb sagt Paulus auch in Römer 6, Vers 11, so auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Aber es gibt noch einen weiteren Tausch im Kolosser 2, Vers 9 und 10. Da geht es darum, dass Jesus unseren Mangel trug und wir seine Fülle bekommen haben. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Jesus hat diese Fülle uns geschenkt. Wir hätten niemals vor Gott genügt, aber Gott trug diesen Mangel, dieses Ungenügend und hat uns im Gegenzug seine überfließende Fülle, ein volles, gerüttelt, geschüttelt und überfließendes Maß geschenkt. Das ist nämlich das Maß Gottes, dieses Überfließende, dieses Reichliche. Der nächste Punkt im Tausch am Kreuz ist Epheser 1, Vers 11. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, wie wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens bewirkt. Also jetzt haben wir ein Erbteil. Das heißt, wenn ich Erbe bin, gehöre ich dazu. Ohne Jesus haben wir nicht dazugehört. Der Tausch, er trug unser Nicht-zu-Gott-Gehören und hat uns dafür zu Kinder und Erben gemacht. Und das lesen wir im Neuen Testament auch im Galater 4, Vers 7. Da heißt es, so bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und Erben ist eine schöne Sache. Da kriege ich was, wo ich habe nichts dafür tun müssen. Und ich möchte euch an der Stelle nochmal einladen, denkt nochmal an die Übung. Gott sitzt auf dem Thron und sieht alles Positive in uns durch diesen Tausch am Kreuz. Ein letztes habe ich hier noch. Jesus trug unsere Zurückhaltung und Ängstlichkeit und gab uns seine Freimütigkeit. Epheser 3, Vers 12. Da heißt es, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Den Unterschied sieht man bei Petrus. vor dem Tausch am Kreuz, er war schon Jünger, aber das Kreuz war noch nicht. Diesen Tausch am Kreuz gab es deshalb noch nicht. Da hat er Jesus verleugnet. Und nach dem Tausch am Kreuz, nach dem Kreuz, da hat er eine Predigt gehalten, dass sich 3000 Leute bekehrt haben. Was ist das für ein Riesenunterschied? Das eine ist Ängstlichkeit und Zurückhaltung und das andere ist Freimütigkeit. Und es wird bestimmt noch viel mehr Punkte geben, aber ich möchte es jetzt an der Stelle einfach mal bewenden lassen. Ihr dürft euch gerne selber noch Gedanken dazu machen. Ich denke, wenn wir an unsere Übung denken, diese Bibelstellen zu bewegen, vielleicht hat euch eine Bibelstelle besonders angesprochen. Möchte ich euch bitten, bewegt diese Bibelstelle, denkt darüber nach. Lass es tatsächlich so tief in dir gehen, dass es ins Herz fällt und Herzensglaube gibt, weil dann bringt es Frucht. Und ich habe euch nochmal eine Gegenüberstellung gemacht, bräuchte ich die nächste Folie, dass man das einfach nochmal sieht. Jesus trug unsere Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Er starb unseren Tod, damit wir das Leben haben. Jesus wurde durch den Tod vom Vater getrennt, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Er trug unsere Scham, damit wir seine Würde und seine Herrlichkeit bekommen. Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen bekommen und auch zum Segen werden. Er wurde geschlagen, damit wir heil werden. Er trug unsere Schmerzen, damit wir seinen Frieden haben. Und er wurde bestraft, damit uns vergeben wird. In Jesus wurde unser alter Mensch mitgekreuzigt, damit unser neuer Mensch der Sünde nicht mehr zwanghaft dienen muss. Jesus trug unseren Mangel, damit wir seine Fülle bekommen. Jesus trug unser nicht zu Gott zu gehören, damit wir Kinder und Erben werden. Und er trug unsere Zurückhaltung und Angst, damit wir seine Freimütigkeit bekommen. Das alles trat in Kraft, als Jesus am Kreuz rief: Es ist vollbracht. Lasst uns Täter des Wortes sein und diese Dinge in unserem Herzen bewegen, damit sie Frucht bringen. Amen.